Das verdammte Jahr. Gehen die blauäugig dahin mit der Meinung, ich dachte, dieses Jahr gibt's kein Umstyling und dann ist da ein Riesengeheule, weil einem 5 cm Haare abgeschnitten werden.
Ja, oder halt auch 15.
Ja, aber wie blauäugig kann man da reingehen? Es gibt 20 Jahre lang Umstyling und im Jahr 21 nicht.
Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Ja, und damit herzlich willkommen auch von mir, dem Sascha und...
Dem Sascha, aber wieso auch von dir? Vor dir hat doch noch gar keiner was gesagt.
Ja, aber uns, wir werden ja anmoderiert.
Ach so, ja, ja, stimmt. Und ja, ich habe vergessen.
Heute haben wir das Thema, die zwei neuen Superpakete von Fuji und Sony, die, wenn ihr das hört, letzte Woche angekündigt worden sind und bald zum Verkauf frei sind. Es geht einmal heute um die Sony Alpha 1 und um die Fujifilm GFX 100S.
Ja, und natürlich habe ich da natürlich wieder einen Haufen Argumente dagegen, weil es ist ja neu und neu ist nicht immer gut. Ja, aber so wie ich den Sascha kenne, sucht er schon in seinen Hosentaschen die Pennies zusammen, um die 7.000 Euro zu stemmen.
Ja, wir haben herausgefunden, die Sony Alpha 1, die kostet in Amerika $6.500 und in Deutschland kostet die einfach mal 7.300 Euronen.
Richtig, wenn man die Einfuhrumsatzsteuer draufrechnet, ist man mit dem US-Modell immer noch billiger.
Ja, und das ist krass. Ja, wir wollen heute so ein bisschen diskutieren, wer braucht diese Kameras? Wenn es nach Sascha geht, niemand.
Nee, das stimmt so nicht ganz.
Aber es ist nicht so dein Fall, weil es spiegellose Kameras sind. Also das ist jetzt mal vorweg gesagt. Beide Kameras sind spiegellose Kameras und sie sind aber auch komplett anders. Also die von Fuji hat eine andere Zielrichtung oder ein anderes Publikum als die Sony Alpha 1. Also die haben nicht das gleiche Publikum. Also sie haben jeweils einen Markt für sich, sag ich mal.
Ja, also die haben mit Sicherheit ihre berechtigten Käufer, sag ich mal. Yeah. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich noch mal kurz auf die Folge von letzter Woche zurückkommen. Ich bin ja immer noch nachhaltig beeindruckt von Julie, aber ich habe mir dann tatsächlich das Buch Eat That Frog angehört.
Ah, du hast es dir gleich angehört, ja?
Ja, ja, also ich bin fast komplett durch.
Oha.
Und ich muss sagen, ich habe es damit tatsächlich geschafft, mich jetzt wieder so ein bisschen aus meinem Corona-Blues aufzuraffen und endlich wieder ein paar Dinge in Angriff zu nehmen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Ich habe mich jetzt zwar nicht so strikt an das Buch gehalten, weil die wollen ja hier Listen führen und da Listen führen und so weiter und so fort. Das werde ich wahrscheinlich demnächst auch noch anfangen, weil das klingt schon sinnvoll, was sie da sagen und hat Hand und Fuß. Aber ich konnte mich tatsächlich aus meinem Corona-Blues aufraffen und habe mich jetzt endlich dran gemacht, alte Shootings aufzuarbeiten. Ich habe mich um ein Google-Projekt gekümmert, dass ich hier wieder ein bisschen Marketing gestartet habe und so. Und ich habe natürlich angefangen, ein bisschen mehr Sport zu treiben. Oha. Da habe ich mich jetzt auch so aufgerafft. Ja, ja, weil ich bin ja immer noch auf dem Stand, dass ich in 20 Kilo die 10 Kilo erreicht habe, die ich abnehmen wollte.
Ja, also 12 Monate würde ich dir dabei auch empfehlen. Naja, also nicht schneller, sag ich mal.
Ja, nee, muss ja gesund bleiben.
Was für einen Sport machst du?
Also ich gehe in der Regel laufen eigentlich. Oha. Und ich habe dabei festgestellt, dass mit meiner körperlichen Fitness, in dem Maße, wie die körperliche Fitness zugenommen hat, hat meine körperliche Fitness abgenommen. Mhm. Ich laufe nämlich jedes Mal dieselbe Strecke, um vernünftig meinen Pace vergleichen zu können. Mhm. Dann habe ich immer die gleichen Steigungen, immer die gleichen Gefälle und so weiter und so fort. Und ich habe mich da doch schon im Vergleich zu meinem letzten Mal, als ich gelaufen bin, so im Sommer, ordentlich verschlechtert. Mhm. Und das, also ich war am Limit, trotz dem kalten Wetter, früher am Limit als im Sommer bei 30 Grad.
Ja, das ist aber eigentlich normal. Also wenn du so lange Pause gemacht hast, ist das völlig normal. Die Ausdauer geht dann ganz schnell rapide runter.
Muss ich gucken, dass meine Ausdauer wieder hochkommt.
Ja, ansonsten halt viel gehen, das ist zum Teil gesünder.
Ja, im Schnitt 8 bis 10 Kilometer am Tag.
Ach so, auch durch deine Arbeit meinst du jetzt?
Ja, richtig.
Hast du so einen Schrittzähler?
Ja, meine Uhr und mein, man will ja, macht ja im Internet auf Datenschutz, aber hat dann ein Handy mit GPS und Mikrofon und Kamera und allem drum und dran.
Und am besten noch Twitter, wo man alles erzählt, was man so denkt.
Ja, und weil das nicht genug ist, hat man noch eine Uhr, die dann auch noch den Rest überwacht. Aber ja, genau, die trackt das alles. Und ja, ich muss an meinem Schlaf arbeiten.
Ja, ich glaube, das hatte ich dir letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, wie wichtig der Schlaf ist.
Ja, meine Uhr sagt immer, 4 Stunden sind zu wenig, ich soll früher ins Bett gehen.
Autsch. Oha, ja.
Ja, aber der Tipp, der war gut. Wer den nicht gehört hat, der hört einfach in die letzte Folge rein. Und ich kann euch sagen, wenn ihr so ein bisschen im Corona-Blues feststeckt und euch nicht aufraffen könnt, irgendwelche angepeilten Projekte umzusetzen oder irgendwelche Pläne, die ihr hattet, in Angriff zu nehmen, hört euch das Buch Eat That Frog an. Esst jeden Morgen euren Frosch und alles wird gut.
Gibt's nur noch eine letzte Frage. Gibt es da auch Not-to-Do-Listen, also Dinge, die man nicht machen soll?
Ja, also die geben dir ganz klar halt eine Reihenfolge vor, wie man am besten Dinge angeht. Und also ich sag's mal so, wenn ich jetzt 10 Aufgaben habe und 2 davon, ich höre mich übrigens wieder selber, mein lieber Herr Kollege.
Ach, ich müsste sonst kurz mal meinen Kopfhörer wechseln, weil ich habe, es ist nur der Kopfhörer.
Ja, dann wechsel mal.
Warte mal, ich kann immer mal. Sag nochmal was.
Ja, jetzt.
Hörst du dich immer noch?
Ja.
Dann muss das eine Rückkopplung sein. Warte mal, ich hole mal die anderen, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Also für alle, die jetzt zuhören, während Sascha seinen anderen Kopfhörer holt. Ich hatte in der letzten Folge, wenn ich meine Audiospur ausgeblendet habe, habe ich mich trotzdem gehört, weil es auf seiner Audiospur noch drauf war. Und es war total lästig, mich selber rauszuschneiden. Und jetzt, ich höre mich auch selber. Und zwar mit Verzögerung. Echo. Hallo.
Ja, jetzt bist du auch auf den Lautsprechern von den sehr schlechten Lautsprechern von meinem Fernseher. Sollte aber jetzt auch weg sein. So, sag nochmal was.
Was?
Ja. Ich hab dich jetzt zwar noch.
Was hat man bei euch bei Ebbe?
Ja, genau.
Habe ich mir sagen lassen.
Das stimmt. So. Jetzt solltest du mich aber nicht mehr doppelt hören, außer ist irgendwas falsch.
Deshalb sollte man eigentlich umrüsten auf LED-Glühbirnen. Die haben nicht so viel Watt, dann wird es nicht so dreckig in der Bude.
Ich habe tatsächlich überall LED, aber wir schweifen schon wieder ab.
Worauf ich eigentlich dann tatsächlich jetzt noch raus wollte. Also wenn man jetzt 10 Aufgaben hat, neigt man dazu, einfach das zu machen, was am schnellsten erledigt ist. Und das ist aber laut dem Buch, und es ist ja auch tatsächlich so, die falsche Vorgehensweise. Ich muss die Aufgaben zuerst in Angriff nehmen, von denen ich den meisten Benefit habe. Also angenommen, ich habe jetzt als Aufgabe meine SEO und meine AdWords zu machen, was halt 2 Tage dauert. Und ich habe noch die Aufgabe, 3 Bilder auf die Webseite hochzuladen, was 5 Minuten dauert. Dann sollte ich tatsächlich zuerst SEO und AdWords in Angriff nehmen, weil ich davon im Endeffekt mehr Benefit habe, weil ich dadurch die Kunden auf meine Seite lock, die ja, wenn sie nicht kommen, auch die Bilder, die ich hochlade, nicht sehen. Jetzt nur so als Beispiel. Genau, deshalb immer zuerst den hässlichsten Frosch zuerst essen.
Das Wichtigste sozusagen.
Genau, ansonsten das Hörbuch Eat That Frog. Damit könnt ihr euch relativ gut selbst optimieren. Den 2. Tipp von Julie konnte ich leider nicht. Die hat ja noch einen Podcast empfohlen. Der ist aber dummerweise auf Englisch und ich verstehe es zwar, muss mich da aber wahnsinnig konzentrieren und das ist jetzt für mich so für nebenher zu hören einfach nichts. Dann sehe ich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht mehr vor lauter Konzentration.
Das wäre schlecht.
Ja, und jetzt konzentrieren wir uns darauf, neue Kameras kaufen zu wollen.
Ja, oder auch nicht.
Also wir werden übrigens nicht gesponsert oder unterstützt oder bezahlt oder irgendwas auch immer in irgendeiner Weise, sondern wir wollen einfach mal drauf eingehen, was denn so die neuen Kameras können und was denn da so die möglichen Vor- und Nachteile sind.
Am besten fangen wir an.
Ja,
willst du anfangen?
Ja, mit welcher? Ne, fang du ruhig an.
Ich hätte jetzt mit der Sony Alpha 1 angefangen. Die ist jetzt sehr, sehr frisch. Also, sie wurde auch von euch aus gesehen letzte Woche Montag oder Dienstag angekündigt. Und das ist so eine Antwort auf die Canon R5 von Sony. Weil die haben hier so eine Art eierlegende Vollmilchsau produziert. Also, du hast so Video-Specs von der Sony Alpha 3S. Das ist so eine Videokamera, wenn man so will. Also eigentlich eine spiegellose Videokamera. Und die haben aber auch 50, also die Kamera hat 50 Megapixel, was so die Sony Alpha R4 so hat. Aber hat auch die Schnelligkeit der Alpha 9. Sony Alpha 9. Und alles drei zusammen ist halt einfach nur krank.
Das ist halt ja, kostet aber halt auch kranke 7.300 Euro. Und dann hat man noch kein, also wenn ich nicht schon Sony-Objektive habe, die passen, habe ich dann noch keine Linse.
Richtig, du hast dafür noch keine Linse. Du kannst damit eigentlich erstmal noch gar nichts mitmachen, wenn du keine Objektive vorhast.
Ansonsten. Ja, also was ich ganz gut finde, dass die schon in In-Camera Bildstabilisator hat, aber das haben, glaube ich, alle Sonys mit 5 Achsen.
Ja, sie meinen, sie würden damit 5,5 Blendenstufen kompensieren können. Ob das immer so stimmt?
Ja, ich frage mich vor allem, wo die 5 Achsen sind. Also ich kenne jetzt horizontal, vertikal und die Längsachse.
Ja, drehen kannst
du. Die haben dann wahrscheinlich noch irgendwie diagonal und die Drehachsen.
Genau, keine Ahnung. Würde ich auch so sagen.
Aber so viel kann man gar nicht zittern, wenn man da Achsen hat.
Oh, doch.
Also so ein In-Camera-Bildstabilisator ist ganz gut. Nur muss man halt dann darauf achten, wenn das Objektiv noch eine Bildstabilisierung hat, dass die beiden auch miteinander klarkommen. Wenn ich jetzt so ein, ich sag jetzt mal, China-Objektiv habe, und das, wo der Bildstabi vom Objektiv nicht mit der Kamera kommuniziert, stabilisiert das Objektiv nach links und die Kamera nach rechts, jetzt mal übertrieben gesagt, und dann geht es auch wieder in die Hose.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass die anderen Sony-Kameras, die haben so einen Knopf, wo du die ausstellen kannst. Mhm. Und bei Canon ist es so, wenn du das Objektiv, also bei den richtig neuen Canon-Kameras, wenn du den Stabilisator am Objektiv ausmachst, dann ist auch die In-Body Stabilization off, also die Bildstabilisation, die in der Kamera ist, ist dann auch aus.
Ah, okay.
Problematisch wird es, wenn du jetzt ein 08, ich sag mal, ein älteres Objektiv hast, wo du diesen Knopf nicht hast. Sagen wir mal, ja, ein Objektiv ohne Stabilisator. Und du willst den Stabilisator in der Kamera ausstellen, dann musst du das in den Menüs machen. Da wurde schon gemäkelt, wo ich das aber albern finde, weil die Menüführung von Canon eigentlich relativ gut ist.
Ja, die ist eigentlich total easy. Ja, ja, dann 8K-Videoaufzeichnung. Finde ich persönlich. Also, wir sind ja jetzt gerade mal so weit, dass die Fernseher 4K können.
Ja.
Ja, das und noch nicht mal im Kino habe ich 8K. Also sie machen es halt, warum? Weil man es kann.
Weil ja, es ist ja schon fast so Pflicht. Also viele haben jetzt gesagt, ja, du musst ja schon fast 8K mit reinnehmen, weil das wird ja schon fast erwartet. Das ist so wie, ja, die wären ja alle empört, wenn du jetzt nicht 8K hättest. Also mir ist es ziemlich Wumpe, weil jetzt Videografie jetzt nicht so mein Hauptfokus ist. Das ist halt für mich immer nur so nice to have, aber nicht, das macht jetzt für mich nicht so die wichtige Entscheidung. Was sie jetzt zum Beispiel hat, ist halt auch 4K mit 120 Bildern. Sowas ist halt vielleicht für mich wichtiger. Und dass sie halt nicht überhitzt. Das wird jetzt mittlerweile immer dazu gesagt, seit dem R5 und R6 Debakel von Canon. Ja, ich finde so Video, ich meine, 8K hast halt den Vorteil, dass du halt reinzoomen kannst. Ne? Du kannst mehr croppen im Video. Das ist halt so.
Ja, das kannst du aber auch bei 4K schon, wenn du jetzt ein HD-Video draus machen willst. Ja, ja, und ganz ehrlich, wenn ich, also ich habe jetzt da zu Hause meinen Fernseher stehen und ich bin ehrlich gesagt zu geizig, meinem Satellitenanbieter oder sonst jemand da Geld in Rachen zu schieben dafür, dass ich HD-Fernsehen gucken kann. Weil das Privatfernsehen, da muss ich ja dann extra das HD buchen. Ja. Und da bin ich ehrlich gesagt zu geizig für. Ich gucke da das ganz normale Standard-Low-D-Fernsehen. Ja, das, und es stört mich ehrlich gesagt nicht.
Man sieht es auch zum Teil nicht. Wenn du da jetzt ein paar Meter vom Fernseher weg sitzt, dann siehst du auch das nicht.
Ja, wenn ich jetzt eine Serie gucke aus Anfang oder Ende der 90er auf einem Full-HD-Fernseher, ja, die noch in 4:3 abgedreht ist. Also, ja, und der neue Kram, mein Gott, ob das jetzt HD ist oder nicht. So, also mich hat es jetzt noch nicht gestört.
So witzigerweise so ein Funfact zwischendurch, die werden zwar in 4:3 ausgestrahlt, das war ja damals die Größe der Fernseher, die wurden aber zum größten Teil in Breitbild gedreht. Also es gibt einige Serien, wo es sozusagen das RAW-Material 16:9 ist. Und sie das dann fürs Fernsehen dann ja links und rechts abgeschnitten haben.
Ja, okay.
Und theoretisch könnte man es im HD remastern, aber meistens ist es so, dass die meisten, also die meisten sagen so, ja, was, alte Serien, ja, warum sollen wir da HD-Version draus machen? Ja, lohnt sich nicht. Leider.
Ja, also gut, der Vorteil, wenn ich jetzt 4K mit 120 Bildern habe, da kann ich schöne Zeitlupen draus machen. Also wenn ich jetzt 120 Bilder aufnehme, kann ich es einwandfrei laufen lassen mit 30 Bildern und krieg eine schöne, sanfte, smooth Zeitlupe rein. Wenn ich jetzt hier meine normale 30p aufnehme und daraus eine Zeitlupe mache und das dann mit Premiere umrechnen lasse, mit Flussüberblendung oder keine Ahnung was, das wird halt einfach nicht so sauber, wenn ich einfach direkt 120p aufnehme und das dann einfach nur mit 30 ablaufen lasse. Dann habe ich es auf jeden Fall smoother.
Genau. Da kommen wir eigentlich zu dem, wer braucht die Sony Alpha 1? Also die Sony Alpha 1 ist auf jeden Fall für Pressefotografen und für Sportfotografen gezielt. Also Leute, die halt wirklich Geld damit verdienen und meistens auch jemanden haben, der die Kamera eventuell auch bezahlt. Also auch Produktionsfirmen können da auch gut zurückgreifen, weil auch die Sony Alpha 1 hat viele Option hat, dass du das Bild direkt wegschicken kannst. Das ist halt sehr interessant.
Ja, wobei ich Presse schon fast wieder bezweifeln würde, weil ich sag mal so, die Presse, ob die jetzt da mit 7.000 Euro Kamera rumrennen, ist fraglich, denn das meiste kommt ja irgendwo in irgendwelchen Printmedien tatsächlich noch. Mhm. In so einer Tageszeitung sind dann so pixelige Graustufenbilder gedruckt. Ja, das stimmt. Und ob ich da jetzt ein 50-Megapixel-Bild nehme oder ein 18- oder ein 20-Megapixel-Bild, ist nachher für die Printer, ja, das sieht aus wie mit Siemens-Kamera-Handy von 1995 gemacht teilweise. Ja, da ist es ehrlich gesagt, ich finde eher, das ist so in Richtung Werbefotografen, wenn ich jetzt hier so ein großes Banner an der Straße machen will oder so. Da sind dann die 50 Megapixel halt einfach mega gut, weil man da schön ordentlich große Abzüge machen kann, ohne irgendwelche Qualitätsverluste.
Und
das ist so eher die Zielgruppe, denke ich mal.
Und ich sehe aber auch sehr viel in Wildlife-Fotografie. Also erstens kannst du ja leise shooten.
Ja.
Und halt 50 Megapixel kannst du halt nochmal richtig reinzoomen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ich denke, das wird, wenn du jetzt Naturfotograf bist und das nötige Geld hast, dann wird das, glaube ich, vielleicht viele Kameras ablösen, kann man immer so schwer sagen. Ich meine, die die R5 macht fast das Ähnliche. Da hast du auch 20 Bilder die Sekunde mit 45 Megapixel.
Ja, und vor allem die Sony, die hat ja jetzt auch den Autofokus für Tiere und speziell für Vögel den Autofokus-Modus.
Genau,
den für Vögel. Von daher wäre es eigentlich für Wildlife und für Ornithologen, um ja mal einen Fachbegriff in den Ring zu werfen.
Boah, geil.
Ganz gut. Ja, und das von jemand, der kein Abitur hat, mein Freund.
Aber die R5 hat das ja auch. Deswegen hat Sony das jetzt auch nachgeschmissen.
Ja, ja.
Den Tier-Autofokus. Was man jetzt noch erwähnen könnte bei der Sony Alpha, sie hat keinen Flicker, also du hast so einen Anti-Flicker-Modus. Und die Distortion bei dem nicht-mechanischen Verschluss, jetzt fällt mir gerade schon wieder das Wort nicht ein, bei dem elektronischen Verschluss hat man ja oft gerne mal das Problem, dass einige Bilder, sagen wir, wenn du jetzt einen Golfschläger schwingst und du machst dann viele Bilder die Sekunde, dann kann es sein, dass der Golfschläger so abdriftet, so eine richtige Verzerrung hat. Und die haben gesagt, dass sie das jetzt optimiert haben, aber sie haben nicht von Global Shutter gesprochen. Aber ich sag mal, im Grunde genommen kann es einem egal sein, wie der Shutter ist, wenn die Bilder keine Distortion aufweisen in dem Sinne, dann kann es einem auch einfach egal sein. Aber ich meine, 30 Bilder, also allein 20 Bilder die Sekunde ist schon, das ist schon krank. Aber 30 ist ja schon, das ist ja schon fast ein Film.
Also ich würde sagen, für mich als Hochzeitsfotograf wäre sie vielleicht eine Alternative, sag ich mal. Mhm. Das einzige Problem, was ich halt sehe, die 50 Megapixel Bilder, die wollen auch gespeichert und bearbeitet werden. Ja. Und die sind halt auch von der, man muss sich halt immer überlegen, 50 Megapixel Bilder sind halt schon eine ordentliche Dateigröße. Mhm. Steht hier irgendwo eine Angabe, wie groß die Dateien sind? Hast du da was gefunden?
Die werden mal, also meistens sind die ja dann ein bisschen kleiner. Ich muss mal schauen, Aufnahmen. Ja, du kannst natürlich auch HEIF kannst du auch benutzen und Bildgrößen. Ja, kannst du halt natürlich auch die runterdammen mit JPEGs, also wo sie dann auch nur noch 20, 30.
Ja, du kannst bestimmt auch die RAW-Datei kleiner stellen wie 50 Megapixel, aber ganz ehrlich, warum kaufe ich mir eine 50 Megapixel Kamera, wenn ich sie auf 20 Megapixel oder 30 Megapixel einstelle? Kann ich mir gleich eine kaufen mit 30 Megapixel?
Also wenn es jetzt nur für die Hochzeit wäre. Aber dann würde ich, glaube ich, auch voll, dann würde ich die RAW würde ich 100% machen und dann die JPEGs vielleicht so Medium.
Ich denke mal, gerade auf der Feier oder so, wenn du viel Bewegung hast und relativ wenig Licht, kann die schon mega Leistung bringen, würde ich mal behaupten. Ja.
Es wurde noch nichts gesagt über deren ISO-Performance, da wurde noch nichts gesagt, aber ich meine, das muss erstmal getestet werden. Die ist halt erst gestern, also für mich gestern, also für euch letzte Woche, wurde die halt erst announced. Deswegen, ja, ansonsten, ich glaube, da haben wir eigentlich die Sony Alpha jetzt gut abgewickelt. Ja. Und wo wir, ich nehm noch mal das Thema auf mit Plakate oder hier so Billboards. Die Fuji GFX 100S hat einfach mal 102 Megapixel. Bam.
Ja, das ist nochmal doppelt so viel wie die Sony.
Das ist, also das ist,
wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Sogar mehr als doppelt so viel, nämlich 2 Megapixel, 1,8 Megapixel mehr.
Ja, das ist schon ein ordentlicher Wummer. Und da habe ich echt Angst, die Bilder zu bearbeiten. Das hatten wir schon in der Vorbesprechung ein bisschen geredet. So.
Ja, ich habe ja mit meiner 5D3 schon. Teilweise, je nachdem, wenn ich jetzt hier eine aufwendige Beauty-Retusche mache, dann ist meine PSD-Datei am Schluss schon mal annähernd 2 GB groß. Und ich müsste mal gucken, ob ich es irgendwo umstellen kann, aber mein Photoshop sagt bei einer Dateigröße über 2 GB, ich kann das Ding nicht speichern und dann muss ich mir einzelne Ebenen zusammenfassen in eine und muss die Unterebenen rauslöschen, um Dateigröße einzusparen. Was ja aber eigentlich nicht Sinn und Zweck von einer non-destruktiven Bearbeitung ist. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt hier ein 100 Megapixel Bild, dann mache ich da 3 Retuscheebenen rein und dann sind die 2 GB aufgebraucht. Mhm. Da sehe ich halt ein ernsthaftes Problem, sag ich mal, das im Nachhinein dann auch, also ich brauche auf jeden Fall ein System, ein PC oder ein Mac oder irgendwas, ja, das leistungsstark genug ist, mit einer 100-Megapixel-Datei in Photoshop zu arbeiten. Weil, sind wir mal ehrlich, Photoshop ist zwar geil, aber wird irgendwie gefühlt mit jedem Update langsamer. Dann kommt wieder eins, wo es ein bisschen schneller wird und dann geht es wieder 3 Schritte zurück.
Ja, ich frage mich, ob es dann für so große Dateien dann bessere Bearbeitungssoftwaren gibt, so wie Capture One oder sowas. Ob die sagen, okay, wir limitieren unsere Dateien nicht mehr. Also das weiß ich jetzt, halt nicht.
Ich weiß nicht, ob man es irgendwo in Photoshop einstellen kann, aber ich habe auch das Problem dann, wenn die Datei dann an die 2 GB geht, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie einen Filter oder einen Weichzeichner oder irgendwas rechnen lasse, dauert es mit jeder Ebene länger.
Ja, das kann Ewigkeiten dauern. Auch jetzt merke ich auch beim so 30 Megabyte großen Fotos, dann, wenn du da schon irgendwas scharf machst oder so, boah.
Also ich habe jetzt nicht die High-Performance-Kiste da stehen, also der ist schon schnell, ja, sag ich mal. Ist jetzt halt 1,5 Jahre alt, was eigentlich noch kein Alter ist für ein technisches Gerät. Ein i7 mit 4,2 Gigahertz.
Ja, heutzutage nicht mehr. So vor 10, 15 Jahren wäre das schon wieder überholtes Modell.
Ich müsste tatsächlich mal Arbeitsspeicher nachrüsten. Ich habe nämlich nur 16 Gigabyte drin.
Oh, ich habe auch nur 16.
16. Und ich glaube, das macht auch viel aus der Arbeitsspeicher.
Ja. Ich gucke gerade, ja, ich habe 16 tatsächlich.
Man muss halt auch gucken, dass man dann entsprechend die die Dateigröße, die Speichergröße, Festplattengröße muss ja auch da sein.
Ja.
Die Dateien wollen ja auch gespeichert und archiviert werden.
Das ist so ein Rattenschwanz, ne? Also kaufst du dir halt so eine, also das ist eine astreine Kamera, die wird euch Bilder machen, das ist ein Träumchen. Aber ihr braucht halt die Maschine dafür, ihr braucht den Speicherplatz dafür. Das hängt halt alles mit zusammen. Also es ist da nicht so, ja, jetzt kaufe ich mir eine richtig geile, teure Kamera. Da braucht ihr aber auch alles andere mit dazu, ne? Wie zum Beispiel einen kalibrierten Monitor.
Ja, der braucht ja den wenigsten, also das hat er mit, ja gut, also mit dem Speicher nichts zu tun, aber kalibrierter Monitor ist Pflicht. also ich sag's so, ich bin bekennender Datenmessi. Ich habe aus den letzten 5 Jahren Fotografieren zwar immer aussortiert, welche Bilder sind Ausschuss und welche nehme ich weiter und bearbeite sie und gebe sie raus, aber ich habe noch nie ein Bild, also eine Rohdatei gelöscht. Ich habe noch alle Ausschussbilder aus den letzten 5 Jahren und das ist schon eine ordentliche Datenmenge.
Ja.
Und bei mir hat eine RAW-File 20 Megabyte, glaube ich.
Echt?
Ja.
Das ist...
Nein.
Das ist ja bei mir... Doch. Da habe ich ja mehr.
Moment.
Bei mir sind es immer 30, so im Dreh. 28.
Ja, 20,4, 22, ja, so im Dreh. Irgendwas zwischen 20 und 30, je nachdem, wie viel auf dem Bild mit drauf ist.
Ja, schwarz-weiß und so, das ist ja auch nochmal wichtig.
Wenn ich jetzt viel Motiv oder viel Hintergrund habe, dann ist da mehr Bildinformation, dann ist halt die Datei ein bisschen größer.
Mhm.
Aber so im Schnitt, so um den Dreh, ja, doch, tatsächlich.
Ach.
Ja, 25 Megabyte, dann hier mal 24, 26, 23. Ja, aber so um den Dreh. Wenn ich mir jetzt überlege, das sind, was hat die 5D3? Die hat, glaube ich, 20 Megapixel oder sowas, ne?
Ach so, die hat 20 Megapixel. Ah, wusste ich nicht. Ja, okay.
Die 5D3, die hat, glaube ich, nicht so viele.
Ah, das heißt, die 5D4, die hatte dann fast doppelt so viel, ne? Oder so 36? Weiß gar nicht mehr. Können wir mal nachgucken.
Ja, das wäre mal 22,3 Megapixel. So, und angenommen, man könnte das jetzt linear hochrechnen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das hinhaut mit einer linearen Rechnung.
Naja.
Aber dann müsste ich das mal 5 nehmen und hätte anstatt 20 Megabyte 100 MB pro Datei. Ja. Das heißt, ich brauche auch gleich wieder größere Speicherkarten, beziehungsweise
5-mal so viel.
Wer mich kennt, weiß ja, dass ich kein Fan von großen Speicherkarten bin, weil wenn die verreckt, ist alles weg, sondern dann brauche ich halt mehr Speicherkarten, die ich mit mir rumschleppen muss. Und ich habe jetzt schon eine riesen Beutel Speicherkarten dabei.
Einmal so einen Sack voller Speicherkarten. Ja.
Also da würde ich tatsächlich sagen, die
Größe schreckt dich ab?
Nee, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren bei der Fuji stehen geblieben.
Ja, bei der Fuji.
Tatsächlich, bei der Fuji. Die Fuji ist tatsächlich was für wirklich Modefotografen und Werbefotografen, die wirklich hochauflösende Bilder brauchen für irgendwelche Billboards und so. Aber ich würde es jetzt gerade aufgrund der Dateigröße und der Megapixel für Hochzeiten jetzt nicht unbedingt bevorzugen.
Kein Fall.
Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich mache jetzt Bilder von der Hochzeit, was macht das Brautpaar mit den Bildern? Das macht sich vielleicht ein Acrylglasabzug oder eine Leinwand mit, keine Ahnung, 60 mal 90 Zentimeter. Ja, da reichen 22, 30, 35, meinetwegen auch 50 Megapixel vollkommen aus. Das sind die 100 Megapixel, auf gut Deutsch gesagt, Perlen vor die Säue geworfen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Fuji GFX 100S, die ist halt auch eher was für Naturfotografen, aber eher was in Landschaft. Denn jetzt kommt's, die macht ja nur 5 Bilder die Sekunde.
Ach du meine Güte, ja. Die ist ja langsam.
Das ist halt wirklich nur eine Kamera, wenn du hast eine Landschaft oder du hast so ein Model, wo du das Bild halt nochmal neu machen kannst. Für Action ist die halt total unbrauchbar. Aber die Bildqualität und die Details und wie du da reinzoomen kannst, ist halt einfach enorm.
Ja, aber das spricht halt auch wieder dafür, dass das gerade für so Billboards und Werbung und so ist. Weil wenn ich jetzt ein Shooting habe mit einem Model, dann mache ich keine 5 Bilder pro Sekunde, sondern ich mache halt wirklich gezielt gewisse Posen durch und da reicht das dann eigentlich vollkommen
aus. Ja, total. Ich mag auch die Aufmachung. Also wenn ihr euch die mal im Internet anschaut, die sieht jetzt auch eher aus wie eine Spiegelreflexkamera. Also wer Fuji so ein bisschen kennt, der weiß so, Fuji sieht ein bisschen anders aus. Das war ja immer so ihr Markenzeichen und die sieht jetzt, sagen wir mal, relativ normal aus. Mir gefällt's wieder. Ich mag Fujis Stil wirklich sehr, sehr gerne. Und das wäre auch die Kamera, die ich mir holen würde.
Ja, die ist aber ein bisschen günstiger.
Ja, also sagen wir mal so, wenn man mir eine von beiden schenken würde, wäre es tatsächlich die Fuji, auch wenn die andere ein bisschen mehr kostet. Weil das wäre auch so mein Ding, so Landschaften, Model, Shooting. Das wäre genau mein Ding. Das wäre. Okay, wer fehlt denn? Mir würde dann das Objektiv fehlen. Und da haben sie jetzt. Man muss dazu sagen, die Fuji ist eine Mittelformatkamera. Die ist ja, hat ja auch mal einen viel größeren Sensor. Der ist aber nicht ein ganzer Mittelformat. Also es wird als Mittelformat deklariert. Fuji selber sagt dazu, aber hat dafür einen anderen Namen. Weil es nicht fast an Mittelformat rankommt, aber der Sensor ist halt wesentlich größer. Und dazu gibt es, haben sie auch neu rausgebracht, ein 80mm 1.7, was dann so ein umgerechnet so ungefähr 50 1.0 ist. Jetzt grob umgerechnet, also man kann nicht das komplett halbieren anscheinend, aber so um den Dreh so 45 0.9. Aber das ist schon eine heftige Linse, muss ich sagen.
Ja, aber wenn du Fragen hast, wenn man das umrechnet, dann frag doch einfach den Canon-Experten.
Der Canon, ja, ist aber Fuji.
Ja, aber der kann dir auch sagen, wie man die Brennweite umrechnet.
Ja, die Brennen, normalerweise ist beim Mittelformat, rechnest du einfach nur durch 2. Also wenn das 80 1.7 wäre, dann wäre das 40 0,85, genau. Aber Fujis, ich müsste jetzt mal gucken, wie groß der Sensor wirklich ist, weil er nicht 100% ein Mittelformatsensor ist. Also es ist ein größerer Sensor als der Vollformatsensor und nicht so groß wie der Mittelformat. Deswegen würde ich mal schätzen, weil das so eine 80 1.7 ist, dass das Objektiv, was sie jetzt auch neu rausgebracht haben von Fuji, dass das dann so ein 50 mm Äquivalent ist. Und dann
ja, aber 1.7 ist auch eine ungewöhnliche Blendengröße.
Ja, genau. Und es ist jetzt meine wilde Spekulation, dass die Umrechnung 1.7 ist. Also sprich, dann ungefähr 50 mm mit Blende 1. Und das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. 50 mm 1.0, das ist geil. Bin ja jetzt mittlerweile ein größerer Freund von dem 50 mm geworden. Also.
Ja, das ist irgendwie so eine Zweidrittelblende oder so, weil Blende 1, dann die nächste Blendstufe wäre 1.4 und die Blendstufe auf 1.4 wäre eine Blende 2. Und dann bin ich genau zwischen der zweiten und der dritten vollen Blendstufe.
Ja, es ist echt merkwürdig.
Das ist dann so eine 2,5 Blendstufenblende dann.
Ja, so ungefähr.
Bei 80 mm, genau.
Ist auf jeden Fall sehr merkwürdig.
1,14, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32.
Oh, wow.
Ja, der gute Mann kennt die Blenden auswendig. Ja. Man muss ja rechnen können.
Ja, ja. Ich rechne? Hab einen Taschenrechner.
Das habe ich mir übrigens auch wieder angewöhnt. Ich war ja mit Katja unterwegs, Bilder machen.
Ja.
Ja, Belichtung messen und ausrechnen.
Ah, okay, okay. Mhm.
Ich war ja mit Katja unterwegs und habe Bilder gemacht zu unserer Folge zum Bildaufbau und habe auch ein Video gedreht, aber noch nicht geschnitten. Das ist jetzt aber schon in der
Arbeit.
Mache,
ja.
Praktisch. Genau, in der Arbeit.
Post-Production.
Und da habe ich dann tatsächlich auch wieder angefangen und habe die Belichtung gemessen.
Mhm.
Und habe mir dann auch, wenn ich jetzt offenblendiger fotografieren wollte, habe ich es mir dann auch umgerechnet, wie viele Blendstufen ich denn habe und wie viel Belichtungszeit ich dann ändern muss. Oder anhand der ISO-Zahl. Mhm. Genau. Das habe ich mir auch wieder angewöhnt. Da bleibt man geistig fit und beschäftigt sich auch ein bisschen mehr mit seinem Motiv.
Mhm. Ja, klingt gut.
Ja, ne? Klingt gut.
Ich habe so eine leichte ähnliche Erfahrung so gemacht. Ich habe beim vorletzten Shooting vorletztes Shooting, da habe ich so wenig Bilder wie noch nie gemacht, weil einfach ich habe eher versucht auch mehr so auf Qualität meine ich.
So. Ja, Qualität, nicht Quantität.
so halt lieber weniger, weil es passte halt so irgendwie, weiß nicht, lag auch wahrscheinlich am Model, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind nicht mal mit 200 Bilder rausgekommen. Ja. Ja, übrigens, das Fuji 80 mm kostet 2.200 Euro. Das geht ja eigentlich noch.
Das Objektiv, ja, das ist aber echt günstig.
Ja, für ein Mittelformat. Das
ist brutal. Kann man bestimmt auch in den USA bestellen für weniger.
Oh Gott. Ja, also eigentlich war das jetzt einfach mal so eine Aktualisierung. Was für Monstermodelle gibt es gerade auf dem Markt, die sich nicht jeder leisten kann und aber auch nicht jeder braucht? Das müssen wir echt mal sagen. Also das sind so zwei Kameras, die wir jetzt hier uns rausgesucht haben, die letzte Woche rauskamen. Es ist halt echt für Vollprofis oder halt für Leute, die halt das Geld haben.
Ja, und die halt tatsächlich dann damit arbeiten.
Umgehen können.
Auch also, ja, die es auch tatsächlich brauchen. Also ich kann es mir wirklich, wenn ich jetzt wirklich viele Aufträge hätte für irgendwelche Billboards und so, dann würde ich mir das Ding rauslassen, gar kein Problem. Wobei ich dann doch eher die EOS R nehmen würde. Weil Canon ist halt einfach Canon und durch nichts zu ersetzen.
Oh ja. Ja, ich bin so schwer verliebt in Fuji, aber vielleicht habe ich, ja, ich weiß noch nicht. Ich habe so eine Dreierbeziehung. Fuji, Canon und ich.
Ja, aber lass die anderen zwei Damen nichts voneinander wissen.
Nee, das ist mir schon bekannt. Die stehen in verschiedenen Räumen. Ja. Ja, ich habe eigentlich alles erwähnt, was ich sagen wollte heute.
Ja, ich auch. Ich habe meine Lebenstipps losgebracht.
Ja, das stimmt. Die sind auch fast wichtiger als die Kameras, ehrlich gesagt.
Ja.
Boah.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da haben wir wieder einen tollen Gast. Ich glaube, die Woche wird es dann richtig kompliziert, was Namen angeht.
Oha. Aber ich würde jetzt nicht spoilern.
Nee, wir spoilern jetzt mal nicht. Es wird auf jeden Fall kompliziert.
Es wird richtig kompliziert, Leute.
Ich glaube, dann müssen wir mit Spitznamen arbeiten.
Ja, ich glaube auch. Um die Sache zu vereinfachen.
Dann nenne ich mich tatsächlich The Holy Moly.
The Holy Moly.
Geil mit ohne Webcam. Aber du kannst, wenn du keine Webcam hast, ne, du kannst auch deine Canon anschließen.
Ich weiß.
Webcam.
Ja, ja.
Also, falls du jetzt zu Chatroulette gehen wolltest.
Oh Gott, das will. Nee.
Ja, und wir müssen unseren Aufnahmetag verlegen, weil. Also, wir hatten ja kurzfristig überlegt, den Aufnahmetag auf Mittwoch zu verlegen, weil Donnerstags Germany's Next Topmodel kommt.
Sascha, aber mir kommt gerade sehr, sehr gerne.
Mir kommt gerade eine andere Idee, lieber Sascha.
Was denn?
Warum verlegen wir den Aufnahmetag nicht auf Freitag und machen eine Germany's Next Topmodel Nachbesprechung?
Das können wir auch machen, zur ersten Folge.
Das können wir ja, machen. Und dann einfach alle Folgen nachbesprechen, weil, also, ich habe ja so, die machen ja wahnsinnig tolle Shootings und haben auch richtig tolle Ideen. Aber was die Fotografen dann teilweise draus machen im Bildschnitt, also als Beispiel in der einen Staffel, da waren sie im Hafen und haben auf so einem Container vom Containerschiff geshootet, die Models auf dem Container. Der Knackpunkt war, der Container hing am Kran überm Wasser oder überm Boot. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, also schon beeindruckend und auch ein cooles Bild an sich. Aber die meisten Bilder waren halt so beschnitten, dass man nicht gesehen hat, dass der Container in der Luft hängt. Dann frage ich mich, warum hänge ich dann den scheiß Container in die Luft? Oh, wahrscheinlich einfach, um die Models zu ärgern und zu testen. Aber das ist jetzt halt vom Bildschnitt ein bisschen dumm gelaufen, sag ich mal. Ne?
Ja, das macht ja wenig Sinn. Ich muss dazu sagen, ich habe Germany's Next Topmodel halt nie geguckt.
Was? Also, ich habe am Anfang hier mein Ding gemacht am PC und wenn die Shootings losgegangen sind, tatsächlich hat Claudia mich gerufen und ich bin dazugekommen, habe mir die Shootings angeguckt, weil man kann sich da wahnsinnig toll inspirieren und Ideen holen.
Ja, mittlerweile würde ich das auch mit abfeiern, aber das Ganze zwischendurch...
Alter, das ist so geil, wenn die sich da... Also, eine meiner Lieblingsfolgen ist immer die Umstyling-Folge. Das ist jetzt hier gefühlt 20. Staffel Germany's Next Topmodel. In 20 von 20 Staffeln gab es immer ein Umstyling für die Kandidatin. Mhm. Da wurde aus blond rot, aus langhaarig kurzhaarig und umgekehrt. Aus Glatze wurde Perücke und so weiter und so fort. Und jedes verdammte Jahr gehen die blauäugig dahin mit der Meinung... Ich dachte, dieses Jahr gibt's kein Umstyling und dann ist da ein Riesengeheule, weil einem 5 cm Haare abgeschnitten werden.
Ja, oder halt auch 15.
Ja, aber wie blauäugig kann man da reingehen? Ja, es gibt 20 Jahre lang Umstyling und im Jahr 21 nicht. Aber das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, okay,
also solche Szenen kenne ich auch.
Und wir haben inzwischen hier haushaltsintern immer Wetten, wer denn bis ins Finale kommt und wer Germany's Next Topmodel wird. Und
was macht ihr, wenn einer gewinnt? Was steht auf dem Plan?
Und die Ehre.
Ach, die Ehre. Ihr müsst ja auch auf ein Essen kochen, oder?
Um die Fernbedienung. Wir wetten um die Fernbedienung. Eine Woche macht über Netflix.
Das ist da mal was, ja.
Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen der Fan von dem Underdog, der so ein bisschen nicht so das Mainstream-Model ist, sondern eher so ein bisschen die Curvy-Mädels oder wenn sie so ein bisschen ein interessantes Gesicht haben oder so.
Was für die Curvy ist.
Ja, also die letzten zwei Staffeln waren welche dabei, die tatsächlich mehr als 40 Kilo gewogen haben.
Oh, Wahnsinn.
Also die waren schon wirklich... Curvy.
Wow, krass.
Und auch da gucke ich mir ganz gerne die Shootings an, weil die Fotografen wissen genau, wenn man das verdeckt, dass die nicht so aussehen wie so ein
wie nur 20
Wal am Strand. Sag ich mal. Ja. Wobei die alle wirklich eine gute Figur haben, egal wie viel Kilo, mit oder ohne. Muss man ja dazu sagen. Ja, und die sind halt meistens nicht immer bis im Finale dabei.
Schade.
Ja, tatsächlich sehr schade. Aber ja, also dann, ich glaube, wir nehmen nächste Woche Freitag auf. Dann kann ich mir das mal angucken, deine Ruhe.
Ja, dann muss ich es ja auch angucken.
Ja, also wir müssen das ja nachbesprechen, das ist ja... Ich glaube, das könnte ganz witzig werden.
Ja, das machen wir so.
Okay. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss, haut rein und gutes Licht.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.